Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grebe und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
Es ist Januar und damit auch Dry January. Deshalb geht es in der heutigen Folge um das Thema Alkoholkonsum, Drogenpolitik und Jugendarbeit. Außerdem haben wir schon ein paar wilde jugendpolitische Neuigkeiten für euch, denn ja, dieses Jahr ging schon wieder ganz schön gut los. Jendrik, wir hatten jetzt 4 ganze Wochen Podcast-Pause. Also ich frage jetzt nicht, ob du mich vermisst hast, ich frage aber trotzdem, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
Ja, das hättest du ruhig fragen können. So dieses alle zwei Wochen aufzunehmen, das war schon ungewohnt, dann da in der Pause quasi nach 2 Wochen nicht aufnehmen zu müssen. Aber es war irgendwie auch ganz schön. Ich war natürlich, wie soll es anders sein, auf Borkum. Also die uns hier länger zuhören, haben das schon öfter gehört, diesen Satz an dieser Stelle. Ich bin eigentlich ganz, ganz gut gestartet. Ich bin erholt reingegangen. Jetzt nicht bei 100%, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und die ersten Termine mit Perspektive auf das Jahr standen schon wieder an, sodass ich jetzt das Gefühl habe, einen Plan zu haben. Was könnte dieses Jahr passieren? So alles hat man ja doch nicht im Griff, haben wir ja auch schon im Vorfeld mal drüber nachgedacht. Aber so ein paar Sachen kann man da doch ganz gut planen und Erwartungen mal managen. Wie war es bei dir?
Ich bin auch gut ins neue Jahr gestartet, ziemlich entspannt und habe so gar kein berufliches Highlight aus den vergangenen Wochen, sondern eine ganz persönliche Sache. Ich habe bestimmt, über 30 Jahre keine Puzzles mehr gemacht und habe tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr 1000 Teile Puzzle gepuzzelt. Und das sagt viel darüber aus, wer mich kennt, wie entspannt ich war. Das bedeutet nämlich wirklich, ich habe den Laptop zugemacht zwischen den Jahren. Ich habe nur schöne Sachen gemacht, viel Zeit mit mir und mit FreundInnen verbracht, mit gutem Essen, aber eben auch meinen Kopf so ein bisschen sortiert durch ein gutes Puzzle. Totales Highlight. Ich gebe es zu, ist gar nicht jugendpolitisch, aber psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Und ich würde sagen, dieses Puzzle hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Aber natürlich, also so ganz auf der faulen Haut lagen wir auch nicht in der Podcast-Pause. Wir haben auch was gemacht, denn wir haben jetzt auch endlich einen neuen WhatsApp-Community-Kanal, berufsjugendlich.
Ja, ganz genau. Und dieser Kanal, der ist für alle, die sich über unsere Themen noch weiter informieren wollen und die zum Beispiel weiterführende Links zu unseren Folgen haben möchten, für alle, die sich für Jugendpolitik interessieren, aber auch für die, die nicht auf Instagram sind, gibt es ja auch und deshalb dort gar nicht mitkriegen, wer ist so bei uns zu Gast oder worüber wir reden. Und apropos, worüber wir reden und wer ist zu Gast, wir haben natürlich auch direkt unsere Community abstimmen lassen, welches Thema denn heute in der Folge drankommen soll. Und man muss schon sagen, eindeutig gewonnen hat Dry January, Alkoholkonsum und Jugendarbeit. Und deswegen, wir nehmen das natürlich ernst, ist das heute das Schwerpunktthema der Folge. Wenn ihr noch Mitglied der Community werden wollt, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Tretet bei, wir freuen uns. Schon die Einladung zu einer Party sagt oft schon alles. Bring bitte was zu trinken mit. Und dabei ist irgendwie selten Apfelschorle gemeint, habe ich so das Gefühl. In Filmen, auf Social Media oder bei Freundinnen sieht es oft so aus, als wäre Alkohol irgendwie der Schlüssel zum Spaß. Ohne Alkohol nichts los irgendwie und irgendwie kein Spaß. Lockerheit, gute Momente, all das hat irgendwie mit Alkohol zu tun. Und wer nichts trinkt, fällt auf. Und wer Nein sagt zu Alkohol, muss sich nach wie vor noch erklären. Und Anna, erinnerst du dich eigentlich so an deinen ersten Moment im Leben mit Alkohol?
Also ganz genau erinnere ich mich nicht mehr, aber ich glaube, das muss so mit 14, 15 etwa gewesen sein. Da waren mal so Fruchtsekt, so Fruchtperlengetränke unter meinen Freundinnen total in. Ich glaube irgendwie Chris hieß so, das war so eine grüne Flasche und schmeckte so eigentlich total süß und gar nicht so sehr nach Alkohol, hatte so 5 Volumenprozent. Also ich habe das getrunken, weil ich es süß fand, nicht weil ich den Alkoholgeschmack gut fand, aber das ist ja auch ganz häufig bei anderen Getränken so der Punkt wie ne, Alkopops und Co. Und da sind wir ja, wir sind zwar altersmäßig ein paar Jahre auseinander, aber ich kann mir vorstellen, das hat dich dann wahrscheinlich auch noch betroffen bei deinen ersten Alkoholerfahrungen.
Also Alkopops habe ich früher nie getrunken, aber immer Aufsätze darüber geschrieben. So im Deutschunterricht musste man immer Erörterungen über den Sinn und Nichtsinn und über die Gefahr oder Nichtgefahr von Alkopops schreiben. Das wurde früher wirklich schon direkt verteufelt, ne? Also uns wurde wirklich eingebläut, wenn du Alkopop trinkst, dann bist du eigentlich direkt abhängig. Das ist ganz, ganz
Smirnoff Eis und wie
Smirnoff Eis und sowas. Genau, das ist halt so. Aber ich glaube, so der erste Moment, und das geht ganz vielen in meiner Generation so, wenn man denn konfirmiert wurde als evangelischer Mensch, dann war das oft so der erste Anlass, wo man dann mal ein Glas Sekt trinken durfte. Man durfte mal nippen oder man durfte auch mal ein V-Plus trinken. Es gab übrigens mal V-Plus Cappuccino. Also das hat die Firma irgendwann selber gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Das ist so mal
ganz schrecklich.
Nein, das klingt ganz schrecklich. Und genauso schrecklich war es auch. Aber so Konfirmation mit 14, 15 war oft so der erste Moment, so begleitetes Trinken, ne, von mit den Eltern ab 14, kommen wir auch noch drauf. Daran erinnere ich mich.
Ja, ich überlege gerade so, also klar, mal so was getrunken. Ich war als Teenager jetzt auch nicht so der Bierfan, aber wann, also der erste Vollrausch. Also wann war man das erste Mal schon so richtig, richtig besoffen? Also, dass man sich auch so dran erinnert, wenn ich überlege, ich war da schon 18, das kann ich sagen. Ich war gar nicht so alkoholaffin in meiner Jugend und habe, glaube ich, mit 18 zum ersten Mal, da war so richtig gesoffen. Und das war aber im schulischen Kontext. Also das war irgendwie eine Party von einem Schulkameraden von mir. Und da gab es eben auch, ne, die tödliche Mischung. Bier, Wein, Sekt und dann eben kurze. Also da merkt man dann schon, wie auch der Hartalkohol eine Rolle gespielt hat. Und das muss man auch sagen, wer uns häufiger hört, wir kommen beide eher aus der ländlichen Region. Da spielt Alkohol eh nochmal eine ganz besondere Rolle und vor allen Dingen dann so die lokalen Kurzen. Also das, was man halt an Hartalkohol dazu noch trinkt. Also ich erinnere mich an den Vollrausch, das war kein Filmriss. Ich erinnere mich, ein Plüscheisbär spielte eine Rolle. Aber sonst, ja, ich glaube, das war dann auch erstmal fürs Erste, da war dann eine Weile nichts mehr mit Alkohol. Wie war das bei dir? Erinnerst du dich, wenn du so deinen ersten krassen Vollrausch hattest?
Ja, auf jeden Fall. Das war mit 16. Meine Eltern waren im Urlaub. Wir waren zu viert im Wohnzimmer meiner Eltern und wir haben Karten gespielt. Und irgendwann kam mein Kumpel, schöne Grüße an Julian an dieser Stelle, auf die Idee, lass doch mal in den Keller gehen und gucken, was da noch so rumsteht. Und da stand eine Flasche Kräuterschnaps und die war dann auch sehr schnell leer. Und wir hatten vorher schon V-Plus getrunken, haben uns da natürlich schon sehr besoffen mit 16 gefühlt. Und dann der Kräuterschnaps. Und irgendwann lagen dann ein anderer Kumpel und ich auf Matratzen im Flur meiner Oma. Und die anderen beiden haben sich dann um uns gekümmert. Und meine Oma, ich werde das Bild nicht vergessen, das teile ich auch gerne, kam mitten in der Nacht in ihrem Nachthemd in diesen Flur und hat geguckt, sie wusste gar nicht, was los war. Und hat aber von dieser Geschichte gegenüber meinen Eltern über 10 Jahre geschwiegen, bis wir dann doch irgendwann an Weihnachten das mal gemeinsam aufgelöst haben. Also da auch mal Props an meine Oma. Das war schon ein denkenswerter Abend.
Ja, der hat sie ganz schön gut dicht gehalten, ne?
Ja.
Also das ist echt total spannend. Ja klar, also wenn wir jetzt da so locker drüber sprechen, so auch frei von der Leber weg im wahrsten Sinne des Wortes, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, dass Alkohol an vielen Stellen in unserer Gesellschaft so normalisiert ist. Und wie du vorhin auch sagtest, es gehört für viele automatisch zu einer guten Zeit, also eine gute Zeit haben, sich entspannen, aber eben auch zu Partys, Geburtstagen oder Wochenenden dazu. Also in Kulturen des Alkoholtrinkens und Kulturen des Rausches könnten wir ja, also weil wir hier auch aufgewachsen sind, könnten wir ganz viele Anekdötchen, also machen wir ja auch vor allen Dingen dann so unter Peers, wenn man sich davon erzählt, da war der so betrunken und da war dies, das. Naja, also warum gehört Alkohol so zu unserer Gesellschaft dazu? Und wir haben jetzt mal einfach so ein paar Zahlen und Fakten zusammengetragen, um uns ein Bild darüber zu machen, warum ich eben zum Beispiel auch von Deutschland als Kultur des Rausches spreche. Erwachsene in Deutschland trinken im Durchschnitt zwischen 10 und 11 Litern reinen Alkohol im Jahr. Das entspricht etwa so 450 Halblitern Bier oder mehreren Flaschen Wein pro Person pro Jahr. Und das liegt damit auch über dem EU-Durchschnitt. Also es ist nicht so, dass man in Deutschland weniger trinkt als zum Beispiel in Kulturen, in denen Wein eine sehr alltägliche Rolle spielt. Laut OECD konsumieren Männer etwa, Achtung, 20 Liter reinen Alkohol pro Kopf pro Jahr, während es bei Frauen gerade mal bei 6,2 Litern liegt. Also Männer trinken mehr als dreimal so viel als Frauen. Etwa 83% der Männer und 75% der Frauen, da finde ich, ist es sehr nah dran, das hat mich so ein bisschen gewundert, trinken überhaupt alkoholische Getränke. Männer trinken aber häufiger riskant, häufig oder übermäßig. Und da sind wir so bei der Frage, was bedeutet es auch, häufig Alkohol zu trinken, viel Alkohol zu trinken, regelmäßig zu trinken. Also es gibt ja verschiedene Faktoren, über die man sprechen muss, wenn man über übermäßigen Alkoholkonsum spricht. Und zwar ist der Konsum in Deutschland in den vergangenen Jahren gesunken und dennoch bleibt er im EU-Vergleich ziemlich hoch und eben auch deutlich über dem globalen Durchschnitt. Der liegt nämlich bei 5,8 Litern. Wir erinnern uns, fast 11 Liter in Deutschland. Und das liegt auch daran, dass alkoholische Getränke in Deutschland verhältnismäßig günstig sind, etwa 14% unter dem EU-Durchschnitt. Und ich finde, man sieht es auch total gut an so Speise- und Getränkekarten, wo das Bier, das günstigste Bier, günstiger ist irgendwie als eine große Fanta. Also das merkt man daran schon und ich finde, daran unterscheide ich auch inzwischen, wie Restaurants, wie Gaststätten mit Alkohol und nicht alkoholtrinkenden Menschen umgeht, wenn halt einfach schon irgendwie, ein Glas Wasser eigentlich teurer ist als ein Pils. Alkoholkonsum ist in Deutschland Alltag, egal wo man hingeht. Manche würden es auch Tradition oder Leitkultur nennen. Aber vielleicht habt ihr auch schon vom Dry January gehört. Das heißt wörtlich trockener Januar. Und ich habe das Gefühl, das ist präsenter denn je. Ich saß gestern im Bordbistro der Deutschen Bahn und da wurde für den Veganuary schon Werbung gemacht, wo ich auch vor ein paar Jahren dachte, das sei eine Randerscheinung, also einen Monat vegan zu leben. Wer weiß, ob vielleicht auch der Dry January im Bordbistro irgendwann eine Rolle spielt. Aber Dry January, das ist eine Gesundheitskampagne, die dazu aufruft, ab Neujahr für den ganzen Monat Januar auf Alkohol zu verzichten. Es geht auf eine Kampagne aus Großbritannien aus dem Jahr 2014 zurück. Und einige machen diesen Dry January, um sich nach der, nennen wir es beim Namen, Völlerei und Sauferei rund um Weihnachten und Silvester zu entgiften. Manche auch, um sich selbst zu challengen, zu gucken, kann ich das überhaupt? Kann ich einen Monat drauf verzichten? Und dann danach trinken sie wieder. Manche nutzen das aber auch als Einstieg in die dauerhafte Abstinenz. Also das auszuprobieren und vielleicht auch zu merken, ich brauch gar keinen Alkohol. Und die bleiben dann dran. Ich gehöre zu den Menschen, die keinen Alkohol mehr trinken, seit jetzt über 9 Monaten, gar keinen Alkohol mehr. Und für mich ist sozusagen immer Dry January, es ist auch Dry February und Dry March. Und finde das natürlich interessant, wenn ich sehe, dass jetzt im Januar auch dann mehr alkoholfreie Biere und alkoholfreie Cocktails angeboten werden. Das kommt auch mir zugute, weil, jeder Fun ist okay, aber es gibt auch einfach bessere alkoholfreie Biere. Jendrik, wie ist denn das bei dir? Machst du denn mit bei diesem Dry January?
Ach ja, also wir hatten es ja in der letzten Folge über Vorsätze für das neue Jahr. Und ich glaube, ich bin da einfach nicht so gut drin. Ich hab wenig Disziplin. Es gab auch einfach dieses Jahr schon zu viele Anlässe, wo das eine Rolle gespielt hat. Das ist auch einfach ein Faktor, sich da schön zu reden. Es hat ja nichts mit den Anlässen zu tun, sondern mit der Form. Ich hab's nicht geschafft, letztlich. Ich nehme es mir immer wieder so ein bisschen vor, aber ganz drauf zu verzichten, habe ich nicht geschafft. Und da gibt's auch wenig Ausreden für. Deswegen, ich finde das aber gut, dass es diese Präsenz bekommt, dass wir drüber reden, dass man in den Austausch kommt. Ich merke das schon auf Veranstaltungen auch oder auf Geburtstagen, wo man ist, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn man keinen Alkohol trinkt. Es wird schon auch ein bisschen mehr akzeptiert, aber ich glaube, das liegt auch wieder an der Bubble, in der man unterwegs ist, wenn man dann mit Menschen auch unterwegs ist, die das auch für sich schon reflektiert haben und die auch wissen, wenn sie Alkohol trinken, ja, das müsste ich aber nicht machen. Und wenn Leute eben nicht trinken, dann gehören die genauso dazu. Aber kurze Antwort, nee, ich mache da tatsächlich nicht mit.
Und also ich kann das absolut nachvollziehen und auch verstehen und ich finde, der Dry January, der hat ja auch so mehrere Seiten, also schön, wenn man das mal einen Monat macht und dann wieder, ne, also nicht jetzt in deinem Fall, aber dann wieder so voll loslegt. Es geht um die Reflexion und das geht darum, immer wieder drüber nachzudenken, warum trinke ich denn gerade Alkohol, warum ist mir das wichtig? Und ich sag das auch vorweg, wir wollen in dieser Folge Alkoholkonsum bei Erwachsenen nicht gar nicht verteufeln. Und ich kann für mich sagen, ich will es auch bei jungen Menschen nicht verteufeln. Wir erklären das jetzt in den folgenden Minuten, warum wir auch glauben, dass Alkoholkonsum ja ein Teil von Kultur ist, aber den man reflektieren muss auf ganz vielen Ebenen, weil da eben auch viel mitkommt. Gestern hat Schalke gespielt, gestern hat der BVB gespielt, gestern war Bundesliga-Spieltag. Also ich habe es gestern wieder am Bahnhof gemerkt, wo ich dachte, ey Leute, also diese Sauferei, das muss nicht sein. Aber das ist ein Aspekt nur davon. Wir wollen es insgesamt, das gute Glas Wein zum Essen, das wollen wir hier nicht verteufeln.
Und übrigens Stadion, ein Ort, wo man sich, glaube ich, noch am ehesten dafür rechtfertigen muss, warum man kein Bier trinkt. Wahrscheinlich noch als Mann erst recht. Also das habe ich schon öfter mal erlebt, wenn ich da sage, ich trinke heute kein Bier im Stadion. Da kommst du in Diskussion. Auf privaten Anlässen gar nicht mehr so.
Genau, also die Geschlechterfrage spielt ja eine Rolle. Ja. Ne? Also Männer, die sich da rechtfertigen, Frauen, in meinem Alter wird es langsam besser. So, bist du schwanger? Ich trinke einfach so keinen Alkohol. Aber genau, also Alkohol ist omnipräsent und hier ist ja auch gerade Grüne Woche in Berlin. Das heißt, wir nehmen sonntags auf, wenn diese Folge erscheint, ist Montag und am Montag ist der Ball der deutschen Landjugend. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Thema Alkohol, Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, denn der Landjugend wird ja nachgesagt, dass sie ein besonders positives Verhältnis zu Alkohol hat, auch weil die deutsche WinzerInnenjugend bei ihnen Mitglied ist. Das ist natürlich nur so ein Gerücht. Wir könnten das für ganz, ganz viele andere Verbände auch sagen. Aber darum wollen wir heute darüber reden.
Ja, und Fakt ist ja, dass uns die Frage nach Alkoholkonsum und vor allem nach dem übermäßigen Alkoholkonsum ja immer wieder begegnet in der Jugendarbeit, ob in Jugendtreffs, auf Freizeiten, im Gespräch mit Jugendlichen, aber definitiv auch aus der eigenen Jugendverbandserfahrung heraus. Alkohol ist früh ein Thema, das hat was mit Neugierde zu tun, manchmal mit Verharmlosung, aber auch eben mit Druck, wie wir es ja gerade schon angedeutet haben. Oder wenn ich also manche Konferenz denke von Jugendverbänden, wo nach Programmende der gemütliche Teil in Anführungszeichen dann kommt oder getränkebasierte Vernetzung, ist das leider ganz oft mit Alkohol verbunden und dann wieder unkritisch.
Ja, in dieser Folge wollen wir genau da ansetzen, wo Jugendarbeit hinschaut bei den Lebensrealitäten junger Menschen. Und ganz ehrlich, dafür sind wir bekannt, auch da, wo die Jugendarbeit bei sich selbst nicht so gut hinschaut.
Wir steigen ein, wieder mit ein paar Zahlen und haben mal geschaut, wie viele Jugendliche trinken eigentlich regel oder auch übermäßig. Und da ist ganz spannend, der Anteil von 12- bis 17-Jährigen, die regelmäßig, und das heißt mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, liegt bei Jungs bei 12,4% und bei 6,9% bei Mädchen. Und das Ganze ist deutlich gesunken. Und in einer YouGov-Analyse gaben fast 49% der 18- bis 24-Jährigen, also der jungen Erwachsenen in Deutschland an, keinen Alkohol zu trinken. Und das ist sogar mehr als in anderen europäischen Ländern. Und was auch spannend ist, dass die Trink- und Krankenhauszahlen bei Jugendlichen stark zurückgegangen sind. Wir haben ja vor ein paar Jahren auch noch oft über dieses Komasaufen gesprochen und diskutiert. Da sind die Zahlen zurückgegangen.
Ich sehe nur noch Bilder über so Kummersaufen, wenn es Berichte vom Oktoberfest gibt, ehrlich gesagt. Und das sind dann seltener junge Menschen als Erwachsene. Aber die Frage ist ja schon, warum ist Alkohol für junge Menschen so attraktiv? Und da gibt es sicher mehrere Gründe. Das eine, klar, die Neugierde aufs Erwachsensein, sich erwachsen fühlen. Wir haben ja in unserer Gesellschaft und auch rechtlich verankert so bestimmte Stufen, die Menschen in ihrem Erwachsenwerden einnehmen. Also zum Beispiel wählen dürfen in manchen Bereichen ab 16, ab 18 volljährig sein, den Führerschein machen. Also es gibt so Altersgrenzen, die da eine Rolle spielen, aber eben auch kulturelle Praktiken. Und da gehört auch dazu, Alkohol zu trinken, um sich erwachsen zu fühlen und zu den Erwachsenen dazuzugehören. Wie bei vielen Drogen oder Rauschmitteln geht es natürlich auch bei Alkohol um die Bewusstseinsveränderung. Also Alkohol trinkt man, also ich würde sagen, ich habe als junge Person nicht Alkohol getrunken, weil es wahnsinnig gut schmeckt, sondern weil ich auch die Effekte total spannend fand. Also die Bewusstseinsveränderung, Flucht in andere Realitäten, aber einfach so ein bisschen locker sein, das spielt ja auch eine große Rolle, vor allen Dingen in einer Zeit wie der Pubertät, wo man sich auch so unsicher fühlt im Kontakt mit anderen und das Gefühl hat, entweder durch Alkohol werde ich sicherer, ich würde sagen, für Jungs spielt das eine Rolle. Also auch eine Souveränität dadurch zu gewinnen. Und ich würde sagen, für mich hat es eher eine Rolle gespielt, ein bisschen lockerer zu sein, durch den so ein bisschen tipsy, so ein bisschen angetrunken zu sein und so ein bisschen funny. Und trotzdem ist ja auch die Frage, ist Alkohol für junge Menschen, aber insgesamt für Menschen eben nicht auch ein Mittel, um aus der Realität zu flüchten, in andere Realitäten, um, wie man das so sagt, das zu ertragen, was um einen herum passiert, weil es ist eben auch ein Nervengift. Es macht einen auch taub gegenüber den Dingen, die man spürt, nämlich im Zweifelsfall auch den eigenen Gefühlen. Und klar, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, der Gruppendruck spielt eine Rolle. Viele junge Menschen erzählen, dass sie denken, dass sie trinken müssten, um dazuzugehören zu einer bestimmten Peer Group, und dass Nein sagen viel schwerer ist, als das Glas anzunehmen, weil man sich eben rechtfertigen muss. Und trotzdem, du hast es ja gerade gesagt, Jendrik, es gibt viele junge Menschen, die bewusst keinen Alkohol trinken, und sich dann dafür rechtfertigen müssen. Und an der Stelle würde ich zumindest noch kurz aufgeführt haben, wir werden das auch sehen in den kommenden jungen Generationen durch einen höheren Anteil an jungen Menschen, die in gläubigen und vor allen Dingen muslimisch gläubigen Elternhäusern aufwachsen, weil im Islam der Umgang mit Alkohol auch nochmal ein ganz anderer ist als im Christentum. Und ich würde sagen, im Christentum, oder wir tun ja immer so, als sei es das Christentum und als seien wir deshalb so geprägt. Ich halte es ja auch für ein Gerücht oder für eine krasse Abstraktion. Aber ne, im Katholizismus sagt man, fröhlich sein. Also es geht immer darum, sozusagen, dass Trinken und fröhlich sein und katholisch sein irgendwie dazu zusammengehört. Ich glaube, dadurch, dass das nicht mehr so eine Rolle spielen wird, wird es auch immer mehr junge Menschen geben, die nicht mehr trinken, die sich dann rechtfertigen müssen, aber eben auch da eine bestimmte Art von Grenze ziehen können. Und was wir auch sehen, das ist heute nicht Thema, aber ich finde es auch total interessant, wie viele junge Menschen Energy Drinks trinken. Also wer jetzt in einen Supermarkt geht, der findet ein ganzes Regal voll mit so Energy Drinks, also mit Red Bull fing's an und dann kam irgendwann Monster, und inzwischen sind es ja so viele Sorten, und es wird ja auch immer wieder im Rahmen von Gesetzesinitiativen darüber gesprochen, ob man das nicht viel mehr regulieren müsste. Das ist heute nicht das Thema, aber ich glaube, diesen Push, diesen Kick zu kriegen und auch da eine bestimmte Art von Bewusstseinsveränderung, das spielt da ganz genauso eine Rolle.
Auf jeden Fall. Und da würde mich auch mal der Vergleich bei Energy Drinks zu Erwachsenen interessieren, weil die ziehen sich das teilweise auch sehr rein. Also Red Bull und Kippe, das ist so eine Kombination, die man sehr, sehr oft tatsächlich sieht. Der Alkoholkonsum hat sich aber in den letzten Jahren auch verändert. Wir hatten ja eine Pandemie, an die wir uns noch erinnern, und da gab es zwar weniger Konsum, aber das Ganze hat sich verlagert in Privaträume. Und wenn ich auch an so die ersten Pandemiejahre denke, wo dann irgendwie Gin- oder Whisky-Tastings so angeboten wurden, dass man das nach Hause geschickt bekommen hat, man hat dann zu Hause gesessen, hat das probiert und saß dann zu Hause, und auf einmal fängt man an, in den Privatraum mehr zu trinken und hat auf einmal weniger soziale Kontrolle. Und auch da wahrscheinlich wieder die Effekte, diese ganzen Probleme, man kann nicht raus, sich auch mit Alkohol dann ein bisschen zu betäuben an der Stelle. Und was auch eine Frage ist, und das erlebe ich auch so im Umfeld, es wird vielleicht weniger getrunken, aber Marihuana gibt es ja auch noch. Und hat das vielleicht sogar Alkohol abgelöst und Alkohol vielleicht sogar unattraktiver gemacht? Weil ich höre schon, wenn man mal mit Menschen spricht, die beides auch konsumieren, die sagen entweder oder, ich mache das nicht gleichzeitig. Und dann wird oft für Marihuana gewotet und sagen, nee, den ganzen Alkohol brauche ich gar nicht mehr, weil das andere kann ich ein bisschen besser kontrollieren. Auch spannend. Aber das stelle ich jetzt mal so hin. Und wenn Jugendliche denn dann trotzdem Alkohol trinken, Anna, ist das eigentlich schlimm und müssen wir das verurteilen?
Natürlich nicht.
Das ist gut.
Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr rhetorische Frage. Ja. Also nein, finde ich nicht. Also weil es da auch um eine pädagogische Haltung natürlich geht und auch um meine persönliche Haltung. Deutschland ist eine Kultur des Rausches. Also wir müssen doch nur mal, du hast es gerade gesagt, an die Anlässe denken, die ganz natürlich in unserem Kalender mit Alkohol verbunden sind. Jetzt steht wieder Karneval vor der Tür, der Fasnet, wie man sagt, wo ich herkomme. Das ist mit Exzess, mit Rausch verbunden und wird dann aber auch so soziokulturell, historisch hergeleitet. Ja, das ist halt vor der Fastenzeit. Und ab dann, ab Aschermittwoch, trinken wir ja nicht mehr. Ist ja auch ein Gerücht. Also das wird so fest verankert. Dann natürlich im Sommer gibt es einfach so bestimmte, ne, das Weinfest, das Dorffest, das immer da wird getrunken. Oder genauso also an den guten Alkohol für Weihnachten. Also es ist so eingebunden in alle Bereiche, und auch, dass man wenn was festlich ist, anstößt mit Champagner oder Sekt. Ich finde das schon krass, und deshalb kann man nicht so tun, als würde das nicht an Kindern und Jugendlichen spurlos vorübergehen. Also es ist nicht nur der Alltagskonsum der eigenen Eltern, den Kinder mitbekommen, sondern dass eben, wenn was besonders ist, es auch automatisch mit Alkohol verbunden ist. Und was man da ja nicht sofort sieht, ist, dass da eine Bewusstseinsveränderung, ein Rausch dahinter steckt. Die Erfahrung macht man dann meistens auch erst mal als Teenager, wie das dann auch wirklich funktioniert. Alkoholkonsum auch bei jungen Menschen ist per se nichts Schlechtes. Junge Menschen experimentieren mit Alkohol als Teil des Erwachsenwerdens. Das ist auch, also Grenzen auszuloten, zu gucken, wie weit kann ich eigentlich gehen dabei und wie hart kann ich auch eine Grenze überschreiten, wenn ich eben dann irgendwo im Gebüsch lande und mein Innerstes nach außen kehre. Ja, ist auch ein Teil von der Erfahrung des Erwachsenwerdens. Was natürlich dann auch eine Rolle spielt, ist, dass junge Menschen einen sehr einfachen Zugang haben in Deutschland zu Alkohol. Also man kriegt leicht Alkohol. Nicht nur in Läden, wo das immer groß steht, hier, wir kontrollieren ihren Ausweis und so, sondern auch, wie viele Erwachsene da ein Auge zudrücken und sagen, ja komm, der Junge kann doch ein Bier trinken oder so. Also es ist so verankert, deshalb würde ich sagen, auch da wieder eher die Frage, was Erwachsene da für eine Rolle spielen. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass Exzess per se nichts Schlechtes ist. Auch also der Exzess, der es möglich macht, andere Erfahrungen zu machen, bewusstseinserweiternde, es sind ja nicht nur unterdrückende, sondern auch bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Ich glaube, das ist ein Teil menschlicher Erfahrung, der wichtig ist, um sich selbst kennenzulernen. Aber da müssen ganz viele andere Voraussetzungen stimmen, dass es dann eben nicht zur Regel wird oder sich so einschleicht. Also wie du gerade sagtest, man ist praktisch heroinabhängig, wenn man irgendwie das erste Bier getrunken hat oder den ersten Alkoholpop. So einfach ist es nicht, aber die Umstände müssen stimmen, dass junge Menschen sagen, nee, also ist okay, mal zu trinken, aber nicht regelmäßig oder weil ich mich irgendwie der Realität entziehen möchte. Ich finde es problematisch, ich habe es gerade schon gesagt, dass bei Erwachsenen keine Reflexion darüber stattfindet, wie sie trinken und wie sie junge Menschen auch dazu ermutigen oder ohne es zu merken, so anfeuern, auch mal zu trinken oder wie mit Alkoholwerbung umgegangen wird. Die wurde ja schon viel reglementiert in den vergangenen Jahren, aber dass so die coolen Leute irgendwie Alkohol trinken. Ich finde, Erwachsene, wie so häufig, sind schlechte Vorbilder. Und Erwachsene trinken auch alleine. Und auch viele Jugendliche trinken alleine. Und dann wird es problematisch. Es wird problematisch, wenn junge Menschen anfangen, nicht nur regelmäßig exzessiv zu trinken, oder zu trinken, um etwas zu vergessen, zu verdrängen, sich zu betäuben, sich der Realität zu entziehen. Es wird auch dann problematisch, wenn junge Menschen anfangen, alleine zu trinken. Wenn, finde ich bei Erwachsenen auch schwierig, aber für junge Menschen, das ist für mich ein Alarmsignal zu sagen, also da muss man auf jeden Fall drauf gucken.
Da muss man drauf gucken. Und wenn wir da noch anfangen zu reflektieren, dass man, wenn man da betrunken ist, keine WhatsApp-Nachrichten verschickt, dann haben wir auf jeden
ganz
Fall
wichtig.
Auch ganz wichtig. Das gilt aber auch nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und ich finde es an der Stelle auch immer spannend, wer Jugendliche denn am Ende dafür verurteilt, dass sie so viel trinken. Und das sind nicht die Leute, die ihr Leben lang abstinent waren. Manchmal sind es die Leute, die jetzt seit 2 Monaten dry leben und dann sagen, ja, ich habe es jetzt geschafft und so. Ihr müsst jetzt alle so leben. Da sind wir wieder bei Selbstoptimierung und sowas.
Das sage ich nicht. Niemand muss vegan leben, niemand muss alkohol- oder koffeinfrei leben, nur weil ich so lebe.
Genau. Und es gibt auch Menschen, die das sagen. Und die anderen, die trinken aber selber gerne sehr viel und sagen, nee, aber junge Menschen, die dürfen das noch nicht und so weiter. Und am Ende muss man auch einfach sagen, strafend oder moralisierend damit umzugehen, führt ja auch nicht dazu, dass es weniger wird. Also dann kommt ja auch eher eine Trotzreaktion. Und der Konsum verlagert sich immer wieder in Räume, die wir nicht überblicken können. Und das ist ja am Ende die Gefahr.
Ja, und da sind wir ganz schnell beim Thema Jugendverbände oder Jugendarbeit, ne? Also wir reden ja auch hier so von offener Arbeit, aber eben auch viel von unserer eigenen Erfahrung in der Jugendarbeit, vor allen Dingen in der Jugendverbandsarbeit. Und machen wir uns nichts vor, in der Jugendverbandsarbeit wird getrunken, oft getrunken und auch sehr ritualisiert getrunken, dass bestimmte Konferenzen, bestimmte Gremiensitzungen, bestimmte Events, die regelmäßig stattfinden, nicht nur mit eben der getränkebasierten Vernetzung am Abend einhergehen, sondern eben auch mit so Ritualen. Also in meinem Verband, ich erinnere mich da sehr gut dran, ich spreche da gerade auch immer wieder mit Menschen drüber, gibt es eine unheilige Verbindung zu Jägermeister. Und das hat einfach was sehr, also da wird auch was dazu gesungen und es wird auf eine bestimmte Art und Weise in einer Runde getrunken. Und alle, die in der KJG sind, wissen, wovon ich spreche. Und ich kann da jetzt anders drauf gucken. Aber natürlich zu einer aktiven Zeit war das auch eine Art von Vorfreude. Ne? Da ist wieder Verbandswochenende, da kommt der Tequila auf den Tisch. Und das sind Jugendliche und junge Erwachsene, das muss man aber dazu sagen, keine Kinder. Also in meinem Verband, würde ich sagen, wurde da schon sehr, sehr, sehr gut drauf geachtet. Wir reden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und diese Art von ritualisiertem Konsum ist problematisch. Das ist problematisch. Und auch da, ich kann da heute anders drauf schauen. Damals war das für mich auch ein Teil des verbandlichen Erlebens, weil Schule war super anstrengend. Jugendverband ist das, was mir Spaß macht, wo ich mich anerkannt fühle, wo ich mich beteiligen kann, wo ich mitreden kann, aber wo eben auch Konsum eine Rolle spielt und so auch so eine Performance, ne, dass man dann halt irgendwie beim Tequila mittrinkt oder beim Jägermeister. Aber ich würde auch sagen, es ist mir lieber, wenn junge Menschen im Jugendverband trinken oder in so Jugendarbeitskontexten als alleine. Weil wenn junge Menschen alleine trinken, dann haben sie niemand anderen, der sie reguliert. Selbst wenn junge Menschen sich gegenseitig anfeuern, ne, oder auch so sich versuchen, gegenseitig im Saufen zu überbieten, es gibt doch irgendeine Art von sozialer Kontrolle. Und es gibt irgendeine Art von Kommunikation und Konflikt auch dabei, die bearbeitet werden muss. Und Jugendverbandsarbeit und auch Jugendarbeit haben die Instrumente, haben auch Gott sei Dank häufig genug noch die Fachkräfte und das Personal, um das auch mitzureflektieren, um daraus wiederum auch was zu lernen. Also das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Das ist übrigens kein Argument für eine bessere Finanzierung der Jugendarbeit, nur weil Leute dort lernen, Alkohol zu trinken. Aber dort, wo es Orte der Jugendarbeit gibt, dort findet auch Prävention statt. Und vor allen Dingen Prävention ganz ohne Klischees oder Autoritäten. Also niemand sagt, du darfst nicht. Oder so dieses, wenn du Alkohol-Pops trinkst, dann bist du praktisch schon auf der Straße und spritzt ihr Dinge irgendwie in die Adern. Das reguliert sich in solchen geschützten Räumen wie Jugendarbeit oder Jugendverbandsarbeit ganz anders. Und deshalb finde ich es dann eben doch wichtig.
Ich habe die Erfahrung gemacht in der Jugendverbandsarbeit, dass es oft auch an Leuten hängt. Also als ich angefangen habe vor vier Jahren in der Hauptamtlichkeit, da gab es immer noch Leute, die haben dafür gesorgt, dass der Wodka Brause auf jeden Fall bei jeder Veranstaltung dabei ist. Jetzt gibt es aber einen Vorstandswechsel, auf einmal sind neue Leute dabei und es spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und wenn es da keine Leute gibt, die sagen, aber die Person vorher hat immer Wodka Brause mitgebracht, sondern nee, heute gibt es einfach nur mal Limo, dann kann man solche Sachen auch brechen. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren gab es mal eine Zeit, dass es eher weniger präsent war und gar nicht mehr so viel darüber diskutiert wurde. Und es kommt jetzt langsam wieder. Also auch in Vorbereitung auf Versammlungen, auf Konferenzen reden wir viel mehr darüber, können wir nicht mal komplett alkoholfrei machen? Also lass uns doch einfach das Bier und den Wein aus dem Kühlschrank rausnehmen und einfach alles alkoholfrei machen. Und wir gehen auch davon aus, dass unsere Klientel jetzt nicht so ist, dass sie sich dann den Schnaps selber mitbringen. Und wenn, dann haben wir zumindest was dafür getan. Ich finde auch, dass Jugendschutz bei uns schon immer auch darauf geachtet wurde und dass auch nicht selten die Hauptamtlichen sind, die dann gesagt haben, na, aber so eine Versammlung ohne Alkohol, das ist ja auch irgendwie doof. Lass doch wenigstens Bier in den Kühlschrank stellen, wir können dann den Wein und sowas weg. Klassen. Also das finde ich auch eine spannende Beobachtung und auch wie sich das im Laufe der Jahre nochmal verändert hat. Früher auf Freizeiten vor 10, 15 Jahren, wenn man da zu SIP da war, da gab es immer Wein abends im Team in Südfrankreich, schön Wein aus der Region und dann gab es immer einen, der ist nüchtern geblieben, falls man doch mal mit jemandem im Auto irgendwo hinfahren muss. Heute sind es, glaube ich, eher weniger Leute, die da noch was trinken in unseren Strukturen. Es gibt andere, der ist vielleicht anders. Und dass es auch irgendwie ein Teil von Verbandsarbeit sein kann, zeigt sich auch manchmal in unseren Reihen daran, dass wir Whisky-Tastings anbieten um darüber Spenden zu generieren für die Verbandsarbeit. Also man kann sich bei uns einen leckeren Whisky abends im gemütlichen Teil bestellen, bekommt dann ein paar Informationen dazu und gibt dann irgendwie 10, 15 Euro da rein und daraus finanzieren wir dann die Jugendverbandsarbeit. Also all das sind solche Dinge, die da immer wieder drin vorkommen. Und da kann man sich natürlich mal die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Thema Jugendschutz? Und in Deutschland ist der ganz klar geregelt im Jugendschutzgesetz, den Alkoholkonsum, und zwar Branntwein und branntweinhaltige Getränke. Ich finde es immer noch eine schöne Formulierung.
Branntwein, ja, sehr direkt zitiert.
Sehr, sehr, sehr direkt zitiert, genau. Branntwein ist alles, was mehr als 37,5 Volumenprozent Alkohol hat, sind komplett verboten, auch für über 16-Jährige. Aber Bier, Wein und Sekt dürfen Jugendliche ab 16 Jahren trinken, aber erst ab 18 Jahren ohne Begleitung. Auch das wissen viele nicht.
Ja, das ist auch so spannend, ne? Das, wie ich gerade sagte, es gibt so Etappen im Leben. Ab dann darfst du Bier und Wein trinken, ab dann darfst du dann Schnaps trinken. Jugendliche ab 14, das wusste ich auch ganz lange nicht, dürfen Bier, Wein und Sekt in Begleitung eines Sorgeberechtigten konsumieren. Und das wird als begleitetes Trinken bislang noch beschrieben. Und ist so klassisch, ne? Wie du auch sagtest, auf der Konfirmation zum Beispiel. Aber auch diese Regelung, sehr spannend, steht gerade zur Diskussion. Die Länder fordern den Bund gerade auf, das begleitete Trinken zu verbieten auf Initiative eines Bundeslandes. Und jetzt seid überrascht, es ist Bayern.
Bayern.
Ausgerechnet Bayern, das Land des Oktoberfests, hat einen Antrag eingebracht in den Bundesrat, dieses begleitete Trinken abzuschaffen. Also es ist auch sehr interessant, muss man sich auch nochmal angucken, was da für eine Motivation dahinter steckt. Also es ist natürlich klar, Jugendschutz ist wichtig und der orientiert sich gesetzlich eben noch an bestimmten Alterszahlen, obwohl wir auch über die persönliche Reife einer Person sprechen müssten. Und das ist aber immer so. Das ist genauso bei Medienkonsum. Ja, also wann reden wir von einem Kind oder von einem Jugendlichen, der die fit genug ist, um was zu machen? Wir sehen eben auch, dass unter 18-Jährige nicht das größte Problem darstellen, sondern eher diejenigen, die schon älter als 18 sind. Und das auch in der Jugendarbeit. Also wenn wir das darauf münzen, es wäre meine Frage, sind volljährige JugendleiterInnen, die im Zeltlager am Lagerfeuer 6 Bier zischen, gute Vorbilder? Also es gibt so den einen oder anderen Jugendverband, der inzwischen nicht nur das Rauchen weit raus verlagert hat, irgendwie von dort, wo sich vor allem Kinder aufhalten, aber auch tatsächlich Orte, an denen Alkohol getrunken wird, weit ausgelagert haben. Aber das ist immer noch die Minderheit. Ich würde sagen, in der Mehrheit ist so, die Kinder sind im Zeltlager in der Freizeit im Bett. Und dann gibt es eben natürlich die, die fahren müssen, die sehr streng nicht trinken. Aber die, für die anderen ist so dieser Entspannungsmoment, jetzt erstmal ein Bier. Und ich höre in meinem Kopf, sobald ich das sage, auch wie so die Kronkorken ploppen. Ne? Und wenn Jugendarbeit von dieser Art von Ritual lebt, müssen diese Rituale denn unbedingt mit Alkohol verbunden sein oder gibt's auch Alternativen? Und auch da kann ich was sehr Positives berichten. Ich war bei meinem Verband auf der Bundeskonferenz vergangenes Jahr, wo eben auch ritualisiertes Alkoholtrinken eine Rolle spielt. Und es gab tatsächlich auch eine alkoholfreie Alternative, um trotzdem an diesem Ritual teilnehmen zu können. Das fand ich echt, also da freue ich mich natürlich, weil ich denke, nicht nur für mich, sondern weil es eben auch eine viel größere Reflexion und eine Natürlichkeit auch mit nicht trinkenden Menschen inzwischen gibt. Außerdem, das ist jetzt die jugendpolitische Frage dahinter, wie schaffen wir denn sichere Räume für Alkoholkonsum in der Jugendarbeit, sodass junge Menschen sich ausprobieren können, aber eben in einem Rahmen, der Exzess und Grenzen beziehungsweise die Reflexion genauso möglich macht. Für uns ist ja immer die Frage, wie können junge Menschen außerhalb von diesem Schule, also sie sind den ganzen Tag in der Schule, dann sind sie vielleicht noch mal kurz irgendwo im Klavierunterricht und dann sind sie zu Hause. Das gibt ja ganz wenige Orte, an denen echte Freiräume auch noch vorhanden sind. Und jugendpolitisch gesehen bedeuten Freiräume eben auch Freiräume, in denen man diese Arten von Grenzüberschreitungen ausprobieren und reflektieren kann. Dass diese Frage wird immer wichtiger, auf ganz vielen Ebenen.
Ja, und ich glaube, da kann man mit der Haltung der Jungen dabei, die wir grundsätzlich haben, auch gut darauf antworten. Denn diese sicheren Räume, die du angesprochen hast, entstehen eben nicht durch Kontrolle oder Verbote oder zu krasse Regulierung, sondern am Ende durch Beziehung zu den Menschen, durch eine Transparenz und durch das Deutlichmachen, dass wir oder dass die jungen Menschen auch eine Mitverantwortung haben. Also wir halten ja immer sehr hoch Freiwilligkeit statt Kontrolle, Beziehung statt Belehrung, Zuhören statt Bewerten. Wenn wir das in diese Räume entsprechend einbinden und auch in unserer professionellen Haltung in der Arbeit mit Jugendlichen haben, dann entstehen diese Räume, glaube ich, dass es kein Moralding wird, wo Leute hingehen müssen und sich dafür schämen. Das wäre schon mal der erste Schritt und ich glaube, dann müssen wir an den Räumen gar nicht mehr so viel verändern, wenn wir das hochhalten und auf Fragen, die Jugendliche dann vielleicht auch zum Konsum haben und Grenzen und so weiter, nicht mit, ja, nee, das kann schädlich reagieren, sondern ja, probier das aus, das und das geht, aber da sind vielleicht auch deine Grenzen und fühl das für dich.
Und dann sind wir aber auch ganz schnell bei dem anderen Thema, das da eine Rolle spielt, das Thema psychische Gesundheit.
Ja.
Also Menschen nehmen Substanzen zu sich, um an andere Dinge nicht denken zu müssen, um einer Realität zu entfliehen, um sich abgrenzen zu können, um sich zu entspannen. Viele trinken ja auch Alkohol aus Entspannung, viele kiffen aus Entspannung. Wenn wir darüber sprechen, wie man Alkohol regulieren könnte oder wie man damit im Jugendverband oder insgesamt bei jungen Menschen umgeht, dann spielt da auch immer eine riesige Rolle, wie wird eigentlich weiter Politik gemacht zur Verbesserung der psychischen Gesundheit junger Menschen? Weil wenn die einzige Möglichkeit ist, wenn ich keinen Therapieplatz bekomme, wenn sich niemand darum schert, wie es mir mit diesem Schuldruck geht, wie ich meine Ängste angesichts irgendwie der Verrücktheit dieser Welt irgendwie in den Griff kriege, wenn dann der Griff zu egal welcher Substanz oder auch substanzlosen Fragen wie ne, Social Media, also übermäßiger Social Media Konsum, dann geht es ja um Flucht. Und das kann ja nachher nicht die Lösung sein. Ich glaube, das Thema nochmal größer zu ziehen, da landen wir sofort bei Fragen nach, wie geht's eigentlich jungen Menschen und was tun wir jugendpolitisch dafür, dass es jungen Menschen besser geht?
Ja, und ich glaube, das dürfen Fachkräfte auch noch mehr auf dem Schirm haben an der Stelle. Das kommt, glaube ich, an vielen Stellen ein bisschen zu kurz. Und das ist wieder auch eine Haltungsfrage, wie gehe ich da eigentlich ran? Wie bin ich aber auch selber sozialisiert, wenn ich jetzt zum Beispiel Hauptamtlicher bin in dem Thema und Co. Weil auch die Fortbildung, die es ja früher dazu gab, auch zum Thema Alkohol und Jugendschutz, waren ja auch nicht immer darauf gemünzt, sichere Räume zu schaffen, sondern auch viel auf Regulation. Und das darfst du und das darfst du nicht. Und wenn du so bist, dann aber das und so weiter. Und da müssen wir, glaube ich, einfach anders hingehen. Und das ist auch für mich eins, was ich so persönlich aus dem Thema auch nochmal in der Beschäftigung jetzt mitnehme. Ich fand das nochmal hochinteressant, so viele Dinge auch nochmal von früher zu bedenken, dass ich zum einen bei der Veranstaltungsplanung das Thema nochmal expliziter mitdenken möchte, auch thematisieren, in der Runde zu sagen, hier, wir haben Alkohol, wir überlassen es nicht dem Zufall, sondern wir setzen klare, oder wir sprechen es ab, steht da Bier im Kühlschrank oder Wein oder gar nichts oder entweder oder und was wollen wir und wird es nachgefüllt, wenn freitags alles weg ist oder nicht, wie gehen wir damit auch um, wollen wir am Anfang den großen Block machen, Alkoholverbot auf gar keinen Fall, sonst fährst du nach Hause, nein, wie wollen wir das eigentlich kommunizieren? Und auch einfach nochmal für mich überlegen, wie kann ein noch reflektierterer Umgang damit sein, um auch Vorbild zu sein für junge Gruppenleitende, die ja nicht alle, aber manche sich an einem ja auch orientieren und zu sagen, ah, wenn der jedes Mal sein Glas Wein trinkt oder wenn das auch was man postet, muss ich selbstkritisch zum Beispiel sagen. Wenn ich auf einem Jugendkongress oder auf politischen Veranstaltungen bin und dann hier beim Weißwein gute Gespräche mit der Politik geführt oder so, das ist ja auch ein Punkt. Warum muss man betonen, dass es mit dem Weißwein war? Das geht ja auch mit jeder anderen Limo ähnlich gut, ne? So, das, aber auch das nach draußen zu stellen, da noch ein bisschen sensibler zu werden, welche Rolle auch Alkohol in der Außenwirkung dann nochmal hat, das nehme ich mit.
Wir kommen zu unserem Jugendpolitik-Ticker mit den aktuellen News aus der Jugendpolitik, meistens im Bund, manchmal auch in den Ländern. Und wir beginnen mit dem ersten jugendpolitischen Move des noch jungen Jahres 2026. Den hat nämlich die CSU in Bayern gebracht. Das Jugendstrafrecht soll nicht mehr ab 14, sondern ab 12 Jahren angewendet werden. Das bedeutet, dass Kinder unterhalb der bisherigen Strafmündigkeit bei schweren Straftaten rechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollen. Und allerdings das steht da wirklich, also deshalb muss man da auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Es geht ausdrücklich um Verantwortung im Rahmen des erzieherisch ausgerichteten Jugendstrafrechts. Also das Jugendstrafrecht gilt dann eben nicht mehr ab 14, sondern ab 12. Ziel ist es, früher einzugreifen, klare Grenzen zu ziehen, Wiederholungstaten zu verhindern, ohne Kinder wie Erwachsene zu bestrafen, aber sie zu bestrafen. Vorgeschlagen werden Maßnahmen wie verpflichtende Sozialstunden, Antigewalttrainings, Täter-Opfer-Ausgleich, engmaschige Betreuung durch die Jugendhilfe sowie straffere und schnellere Verfahren. In schweren und wiederholten Fällen hält die CSU auch strenge Auflagen bis hin zu geschlossenen erzieherischen Unterbringungen für notwendig. Da lache ich ja schon so ein bisschen in mich rein, weil wir ja schon so kaum Plätze haben oder viel zu wenig Plätze in den stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung. Wo sollen denn dann bitte diese Einrichtungen herkommen, die junge, straffällige Menschen zwischen 12 und 14 da gut begleiten? Aber naja, es ist ja nur mein Take drauf. Jendrik, denkst du, dass diese Maßnahmen an die Ursachen von Jugendkriminalität rangehen?
Na, aus meiner Sicht ganz klar auf keinen Fall. Weil der Vorstoß geht ja nicht an die Ursachen von Jugendkriminalität ran, sondern der reagiert auf Symptome. Weil Jugendkriminalität entsteht ja selten dadurch, dass wir irgendwie das Strafrecht nicht richtig ausgestaltet ist, dass wir da einen Mangel haben, sondern vor allem ja aus sozialen, familiären, strukturellen Faktoren, Armut, Gewalt, Vernachlässigungserfahrung, eine fehlende stabile Bezugsperson auch einfach, Beziehungsarbeit. Und auch wenn da die Union sagt, ein erzieherisches Strafrecht bleibt ja dabei, ist es trotzdem noch ein Instrument von staatlicher Sanktion. Es ist kein Beziehungs- oder Hilfesystem, was wir eigentlich an der Stelle noch viel öfter bräuchten. So. Und Sozialstunden, Trainings, Auflagen, all das, was da genannt wurde, wirkt ja auch nur, wenn Beziehungen, wenn Motivation, wenn Unterstützung, wenn all das vorhanden sind. Also aus meiner Sicht ist der Vorschlag ein klares ordnungs- und sicherheitspolitisches Signal, aber bekämpft jetzt nicht die Ursachen von Jugendkriminalität. Es gibt einen grünen Jugendbeirat oder es soll ihn geben sozusagen. Vorige Woche haben drei grüne Bundestagsabgeordnete, Denise Lub, Nike Slavik und Misbahn Kahn, ein Papier veröffentlicht, in dem sie genau eine solche Einrichtung eines Jugendbeirats für die Fraktionsarbeit angekündigt haben. Warum? Weil junge Menschen mit ihren Themen und Anliegen oft übergangen werden und es keine Politik für sie und ihre Chancen auf eine gute Zukunft gibt. Und wir zitieren hier mal, der Jugendbeirat soll als dauerhafte, unabhängige Beratungsstruktur wirken, die uns dabei unterstützt, politische Vorhaben aus Sicht der jungen Generation zu bewerten und zu verbessern. Wir wollen dabei sowohl mit der organisierten Zivilgesellschaft, Jugendverbänden, Initiativen und Jugendparlamenten zusammenarbeiten, als auch jungen Menschen eine Stimme geben, die nicht organisiert sind, aber dennoch klare Erwartungen an Politik haben. Wow, da steckt erstmal ganz viel drin. Anna, wie denkst du darüber?
Ja, also ich finde es ja gut, wenn politische Parteien und auch Fraktionen im Bundestag erkennen, dass junge Menschen Stimmen haben, aber diese Stimmen nicht gehört werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das begrüße ich zunächst. Ich werde kritisch bei solchen institutionalisierten Formaten auf Landes- und Bundesebene. Ein Jugendbeirat, der dann die grüne Fraktion berät, und das steht ja auch in dem Papier drin, wo die überall herkommen sollen, das wird automatisch wieder Fragen aufwerfen, die ich leid bin zu diskutieren, nämlich Repräsentativität. Also ist dann nachher so ein Jugendbeirat, nach welchen Maßgaben ist der nachher besetzt? Sind da auch aus allen Milieus junge Menschen dabei? Und da kann ich jetzt schon sagen, nein, weil es ist immer noch von der grünen Bundestagsfraktion. Die Vielfalt, die da auch gewünscht wird, die wird das gar nicht abbilden können. Und das ist auch in Ordnung so, weil auch eine grüne Bundestagsfraktion keine Vielfalt abbildet. Ich frage mich aber auch, was ist denn mit der grünen Jugend? Also es gibt ja auch in vielen Jugendparlamenten, in vielen Jugendselbstvertretungen, aber auch in Jugendverbänden junge, engagierte Menschen, die Mitglied sind in einem Jugendverband, aber auch bei den Grünen, in der grünen Jugend. Gibt es da gar keine Möglichkeit, dass die irgendwie durchdringen? Und gute Jugendpolitik zu machen, ist was anderes als Jugendbeteiligung zu machen. Also Jugendbeteiligung ist ein Teil von Jugendpolitik. Und ich glaube, dass das eher nochmal eine Frage sein sollte, die nicht nur die grüne Bundestagsfraktion, die noch weniger als andere, in den Blick nehmen sollten. Also ich begrüße das natürlich, dass Nike, Misbah und Denise das machen. Und Denise ist ja selber Jugendverbandlerin. Insofern, ich finde das super. Und also ich freue mich auch, die ist jetzt aus der Babypause zurück. Die hat kürzlich das zweite Kind bekommen. Das ist eine tolle Bundestagsabgeordnete mit ganz viel Praxis aus der Jugendhilfe. Ich sehe da beste Intentionen drin, aber bei der Umsetzung, da warte ich jetzt gerade noch ein bisschen ab. Und wie wirksam wird das nachher? Wenn die einfach nur beraten, dann sagt so eine Bundestagsfraktion auch so, ja, okay, vielen Dank. In Klammern ist jetzt auch nichts, was wir noch nicht wussten. Und was wird den jungen Menschen nachher versprochen in so einem Jugendbeirat? Wie wirksam ist das nachher? Also ich bin gespannt, was da jetzt irgendwie noch um die Ecke kommt. Wir werden das Paper, das die drei Bundestagsabgeordneten veröffentlicht haben, in die WhatsApp-Community posten. Also werdet gern Mitglied in unserer WhatsApp-Community. Link findet ihr in den Shownotes und dort findet ihr dann auch das vollständige Papier. Und noch ganz kurz, unser dritter Tickerpunkt, wir hätten noch ganz viele andere, aber weil wir im vergangenen Jahr so viel über den Wehrdienst gesprochen haben, vergangene Woche fand ein parlamentarisches Frühstück der katholischen und der evangelischen Träger der Freiwilligendienste im Bundestag statt, wo es natürlich auch um den neuen Wehrdienst ging. Derzeit wird ja im Bundesjugendministerium geplant, wie auch dann ein neuer Zivildienst aussehen könnte, also ein Wehrersatzdienst. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, was würde denn dann mit den Freiwilligendiensten passieren? Denn die Freiwilligendienste sind als sozialer Lerndienst konzipiert. Da geht es um Begleitung, um Bildungstage, Bildungsseminare und darum, junge Menschen auch über dieses Jahr hinweg in ihren Herausforderungen gut begleiten zu können. Und der Zivildienst, ich habe ja selber Zivis ausgebildet, das war schon auch ein bisschen anders angelegt. Und wir werden hier natürlich dranbleiben. Und sobald wir auch mehr wissen dazu, wie es mit Freiwilligendiensten, Zivildienst, Wehrdienst weitergeht, werdet ihr es auf jeden Fall ganz heiß hier erfahren.
Wir biegen ein in die Schlusskurve und ich habe gehört, Micky Beisenherz hat das kürzlich auch übernommen, von uns übernommen. Wie auch immer, er hat es auch gesagt in seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Von daher, voll cool. Schlusskurve, wir gehen da auch rein. Was liegt in den nächsten Wochen an? Anna, ich freue mich besonders auf eine ganze Woche, wo wir wieder unterschiedliche Vereine besuchen, wo ich wieder durch Hessen, NRW, Siegerland, überall rumfahren darf, um an der Basis vor Ort mal zu sein. Was passiert eigentlich dort entsprechend von Gronau bis Rittershausen über Büschergrund und all diese Orte, die man vor allem dann kennt, wenn man in der Jugendverbandsarbeit aktiv ist. Das werden so meine Highlights. Und es gibt noch ein paar Neujahrsempfänge, die ja tendenziell auch jedes Jahr später werden, weil jeder irgendwie so einen Termin sucht, wo noch nicht andere Empfänge liegen. Hast du auch so thematische Wochen vor dir?
Ich wollte gerade eher sagen, Empfänge sind wir auch wieder beim Thema Alkohol.
Ja, ne? Voll.
Das ist auch wieder ganz voll, nah beieinander. Ja. Das ist auch wieder so ein Ritual. Ja. Es gibt einen Empfang. So.
Ja.
Bei mir beginnt morgen die Niedersachsenwoche. Ich bin in Niedersachsen unterwegs und für so Workshops und Vorträge und freue mich sehr auf KollegInnen aus der Jugendarbeit, der Jugendpolitik, mit denen ich zu ganz unterschiedlichen Themen diese Woche sprechen darf. Und jetzt, also hier in Berlin ist jetzt der Schnee weggetaut. Es soll ja, glaube ich, nächste Woche wieder ein bisschen kälter werden nachts. Aber ich drücke mir jetzt einfach selber die Daumen, dass sie zugefahren. Das hat jetzt in den vergangenen zwei Wochen eigentlich total gut funktioniert. Und deshalb, ich gucke optimistisch in die kommenden zwei Wochen, bis wir uns zur nächsten Folge wiedersehen.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sie zugefahren. Und ihr dürft gerne auf Sterne drücken, nämlich vielleicht 5 Sterne für unseren Podcast auf den verschiedenen Plattformen. Lasst doch gerne Kommentare da. Bei Instagram, auch da findet ihr die Handles in den Shownotes. Unsere nächste Folge erscheint am 2. Februar. Werdet Teil der WhatsApp-Community, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.